bin schon am Tisch.
Ja, ich komme. Ich hole noch was zu trinken.
Hallo und herzlich willkommen zu Tischnachbarinnen.
Der
Podcast. Hallo.
Hallo, meine Liebe. Mir gegenüber sitzt die wunderschöne, in Mini-Form wieder Jennifer, weil Display.
Weil Display. Und mein Outfit.
Und Bademantel.
Ja, mit rosa Bademantel. Und mir via Bildschirm gegenüber sitzt die beautiful as always Jacqueline G. Na?
Na?
Du kleiner
Zwerg, du...
Mit der Mütze ja schon ein bisschen. Wie geht's?
Mir geht's so lala.
Aber...
Du weißt ja, mein neues Lebensmotto, Daydrinking. Ah ja, da sind wir schon beim Thema. Cheers!
Wir prosten uns mal zu.
Prost. Mir geht's so lala, weil ich habe ein kleines Kätzchen mitgebracht. Ein kleines Kätzchen. Mir geht's nicht schlecht, aber ich merke, ich hatte gestern Alkohol zu mir in den Körper reingenommen.
Aber eigentlich müsstest du ja im Training sein, weil laut deiner Quarantäneaussagen und wie Covid-19,
ich finde das mein Leben super, verändert dann.
Ich finde, es hört sich immer viel professioneller an, wenn man die ganze Scheiße Covid-19 nennt.
Covid-19. Ja.
Ja.
Ja, laut dem bin ich froh drum, ne?
Daydrinking, beste Drinking, immer möglich.
Daydrinking, ja, einfach immer möglich, geil. Aber halt auch nicht geil, immer.
Dabei musst du eigentlich eh relativ viel arbeiten. Sag mal, erzähl mal, wie ging's dir die Woche? Was ist los da rein? Überhaupt? Was bist du, wie viele und wieso?
Ja, also ich konnte mich jetzt langsam mal ein bisschen einrichten im Sinne von Homeoffice. Ich habe mich ein bisschen eingegroovt, was zu tun ist. Wir stehen im engen Kontakt und Austausch, virtuell natürlich. Fühle mich richtig professionell, irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich's an, als wäre man jetzt in einer ganz neuen Branche tätig.
Ich finde, es gibt zwei Lager. Die, die das richtig geil finden mit dem Homeoffice.
Ja.
Also so du, die auch quasi wieder Angst davor hat, wenn es anders wird und da richtig jetzt aufgehen, weil man und nebenher andere auch so viel parallel zu Hause machen kann. Also du machst was deinen Freizeitstress parallel mit der Arbeit.
Ganz genau. Ich wollte nämlich gerade noch ergänzen, was halt Fluch und Segen zugleich ist. Weil während man am Arbeiten sitzt, fällt einem ein, das könnte ich ja noch machen. Oder das muss ich auch noch machen. Es gibt ja auch dennoch Sachen, um die man sich kümmern muss. Zum Beispiel mein Handyvertrag.
So hast du gemacht? Du hast noch bis Mittwoch Zeit, ne? Mit Kündigen.
Ja, aber ich habe natürlich keinen Schwanz erreicht.
Ah, okay.
Weil jetzt habe ich ja gerade alle Zeit, nicht nur ich, diese armen Menschen anzurufen und sie anzuschnauzen.
Und wie du sagst, man hat trotzdem noch Verpflichtungen, denn Leber geht weiter, gell?
Also tatsächlich, also für mich zumindest.
In vielerlei Hinsicht.
Ich muss allgemein sagen, ich hatte bis jetzt, glaube ich, noch keinen Tiefpunkt. Mhm. Also viele meiner Kollegen haben schon berichtet, dass sie Tiefs und Hochs hatten, aber... Also entweder habe ich es noch nicht verstanden, was gerade passiert.
Im Sinne von, dass du die Situation noch nicht so richtig ernst nimmst, oder?
Na, ernst nehmen tue ich es schon, aber im Sinne von, ich weiß ja nicht, wie lange es noch so geht.
Aber das wissen wir alle nicht.
Ja, aber vielleicht haben andere das anders schon begriffen oder so. Ich weiß nicht. Ich habe mich dann so kurz hinterfragt und dachte so, hä, wieso hatte ich kein Tief oder hatte ich schon ein Tief oder gebe ich mir keine Zeit, das irgendwie, an mich ranzulassen. Keine Ahnung. Also ich habe, glaube ich, bisher noch kein Tief gehabt.
Ich finde, es ist ein guter Hint zu unserem Thema, das wir gleich machen werden. Ich glaube, mit Tiefs und Hochs und wie da die Empfindung ist, ist schon, wie du angefangen hast, so ein wie das Mindsetting dazu ist. Und glaube ich, hat auch viel mit Grübeln zu tun. Und wenn man jetzt diese ganze Corona-Sache, je nachdem, in welcher privilegierten oder nicht privilegierten Situation man steckt, verändert das ja auch schon mal die Sache. Also du hast ja in dem Sinne nur Verantwortung gerade für dich. Ich weiß ja nicht, wie viele Kollegen da jetzt noch Kinder zu Hause nebenher ihre eigenen betreuen
müssen. Ja, ja. Ja, klar. Oder doch, da gibt es schon auch ein paar, klar.
Auch vielleicht einen Partner haben, der finanziell jetzt sehr betroffen ist dadurch. Also weißt du, wie ich meine, ihr seid in eurer Beziehung beide relativ safe, trotz der ganzen Sache. Es gibt viele Leute, die jetzt Existenzängste haben und oder gekündigt worden sind oder in Kurzarbeit gehen und so on.
Und, was ziemlich krass ist, ne?
Ja, heftig. Und also, dann auch dieses zu Ende denken, ne, so dieses, man nimmt es zwar ernst, aber wie lange wird das wirklich noch gehen? Und das will ich gar nicht zum Thema machen, aber das hatte ich gestern auch kurz, dass ich so überlegt habe, wenn ich da ehrlich drüber rede und das laut zu Ende denke, dann wird es eigentlich auch ein bisschen, ja, ungemütliche Stimmung, wenn ich da ehrlich bin. Aber gut, wir warten ab, weil ich finde, das ist jeden Tag, jede Woche anders und ja, wir machen das Beste draus, oder? Also ich kann auch sagen, mir geht's richtig gut trotz des Ganzen. Also ich bin bewusst und kritisch mit der Situation. Vor allem schaue ich viel zu meinen Freunden, die in der Pflege gerade noch jeden Tag tätig sind und wo ich schon auch mitkriege, dass die Belastung nochmal eine andere ist. Und die war davor schon extrem. Und ich finde, davor hätte man schon so viel Aufmerksamkeit und Danke sagen verdient, wenn man da tätig ist, in all diesen systemrelevanten Berufen, in allen. Aber ja, auf jeden Fall kann ich für mich sagen, alles Positive rausgeholt aus der Situation. Unsere Wohnung ist komplett renoviert. Handwerklich habe ich viel dazu gelernt. Und irgendwie habe ich jeden Tag Bock, was aus der Zeit zu machen, die man hat. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon. Das habe ich immer noch. Und ich hoffe, es bleibt nur eine Weile so.
Ich denke auch. Also ich finde es gut, was du gerade gesagt hast, dass du Lust hast, was aus der Zeit zu machen. Also ich gehe da völlig mit und schenke gerne meine Nerven an alle Eltern.
Ja. Mann. Ja, eben.
Einfach ein kleines Haltet durch. Ihr seid super.
Ihr macht es ganz klasse.
Chapeau.
Auf jeden Fall war das ja schon ein Übergang zum Thema, denn auch wenn es nicht so ist, dass man gerade noch auf dieser ich habe Zeit und ich nutze sie Welle schwimmt, sondern eher ein bisschen versackt oder ja, alles nicht so.
Ein bisschen abtaucht.
Ja, genau. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wie ich finde, mal dunklere Tage, Zeiten zu erleben. Und das, darum soll es ja gehen, ne?
Ganz genau. Wir wollen heute über Depressionen, depressive Phasen und wie man es alles nimmt. Also ich glaube, wir wollen jetzt nicht so sehr differenzieren, was da was ist. Also
das ist ja auch unser Job. Also das ist ja auch gar nicht unsere Expertise.
Wollen da einfach so ein bisschen über eigene Erfahrungen sprechen.
Genau. Und das ist, wie wir es gerade schon kurz, als wir uns ein bisschen vorbesprochen hatten, ich finde es halt immer schwierig, wenn man das so krass in Anführungsstrichen dann stempelt oder dem so sehr das named, weil das ist so ein befangenes Thema. Aber egal, nehmen wir nicht zu viel vorweg, oder?
Ja.
Weil ich weiß noch nicht, was du mich fragen möchtest und ich denke, wir kommen noch dahin zu dem, was ich gerade einleiten wollte.
Soll ich direkt starten?
Ja, oder?
Meine drei Fragen sind dieses Mal ein bisschen personalisierter oder persönlicher vielmehr, weil du jemand bist, der schon Erfahrungen in der Sache hat. Und ich habe einfach mal, ja, vielleicht für den einen oder anderen, der das hört, auch ganz spannend ist, Fragen formuliert. Die erste Frage ist, ich glaube, es ist eine sehr klassische, wenn du ein Bild von deiner depressiven Zeit malen müsstest, wie sähe es aus?
Echt, finde ich die klassisch. Ich habe die noch nie gehört.
Echt jetzt? Okay, gut.
Ich habe die noch nie gehört und vielleicht erstmal einleitend. Wir können ja nicht voraussetzen, dass die Leute alles wissen. Du hast es gerade ein bisschen eingeleitet, aber ja, ich würde sagen, ich hatte auf jeden Fall, sei es jetzt dahingesagt, war es eine Depression oder depressive Phase, ich hatte auf jeden Fall ein paar Monate, in denen ich das soweit mein Leben eingeschränkt hat, dass ich nicht arbeiten gehen konnte, dass ich deswegen krankgeschrieben habe, denn ja, es ist ja auch ein psychisches Krankheitsleiden. Und ich habe auch Therapien gemacht und mache immer noch eine. Und tatsächlich wurde mir diese Frage noch nie gestellt.
Ach was?
Weil du gerade meintest, klassische Frage, deswegen der Übergang.
Ja, ich dachte mir, die ist bestimmt übel ausgelutscht, aber okay.
Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie ich das jetzt malen würde oder wenn ich jetzt daran zurückdenke, weil grundsätzlich kann ich sagen, wenn man mich das in der Zeit gefragt hätte, hätte ich bestimmt eine komplett andere Antwort gegeben als jetzt, denn ich glaube, so kann ich das für mich begreifen und beschreiben und so kann das vielleicht jemand nachvollziehen, der noch nicht in so einer Situation hat, aber wenn man mal ganz starke Kopfschmerzen hatte, also so Migräne ähnlich oder generell einen krassen Schmerz hatte, dann ist es ja oft so, wenn man sich im Nachhinein daran erinnert, als würde man sich von außen betrachten. Also, dass man kann eigentlich nicht das Gefühl nochmal nachempfinden, wie es in dieser Situation war. Und so würde ich das halt beschreiben. Und deswegen, wenn ich jetzt wieder zu diesem Bilderthema komme, fällt es mir ein bisschen schwer, das so zu sagen, weil ich das, glaube ich, jetzt... Damals hätte ich es wahrscheinlich dunkler gemalt. Oder ich hätte gar nichts gemalt, ganz ehrlich gesagt, weil es mir egal war. Vielleicht wäre das Blatt auch einfach weiß geblieben, aber nicht, weil alles so hell und weiß war, sondern einfach, weil es mir halt egal... Also mein Hauptgefühl in meiner dunkelsten, schweren Zeit war keins. Leere. Und das...
Aber würdest du es eher schwarz oder eher weiß malen? Lassen, malen, haben wollen?
Ach, ich würde vielleicht einmal, wenn man in so Wasserfarben eintunkt, in so schwarz und dann macht man das ins Wasser und dann wird das Wasser so nicht mal grau gefärbt, sondern es hat einfach so einen Nebel.
Ja.
Und das würde ich vielleicht übers Papier kippen.
Okay.
Alles ist auch so ein bisschen eingehüllt.
Ich habe eine weitere Freundin, der habe ich die gleiche Frage gestellt. Mhm. Sie hat geschrieben, es wäre ein schwarzes Blatt mit einem ganz kleinen hellen Punkt ganz weit hinten. Mhm. Also das Blatt wäre komplett schwarz. Und eine weitere Sache, die fällt mir jetzt gerade ein, das habe ich irgendwann mal gelesen, damals, als es dir eben so schlecht ging und ich mich da eben halt dem angenommen habe, um das irgendwie verstehen zu können, dass eine Depression sich, vielleicht kannst du das dementieren oder unterstützen, dass eine Depression sich anfühlt wie ein ganz großer schwarzer Hund, der einen wirklich immer begleitet und der einen auch zum Beispiel immer wieder ins Bett zurückzieht oder ja, einfach so ein bisschen runterzieht. Einfach so ein schwarzer Begleiter, Hund oder eine, keine Ahnung, irgendwas Schweres, was einen irgendwie immer begleitet und ja, so ein bisschen die Richtung angibt.
Ich habe ein ähnliches Sinnbild, schon auch wenn ich darüber rede oder jetzt noch manchmal so Phasen habe, also weil ich muss sagen, ich arbeite das immer noch auf und es gibt Tage oder eher Zeiten, Phasen, in denen ist es eher wieder schwieriger aufzustehen. Also vor allem das Aufstehen ist was mich immer noch beschäftigt, was man, glaube ich, schwer nachvollziehen kann, weil man steht morgens einfach auf, aber seit dieser Phase ist es mir an keinem Tag so einfach gefallen, einfach aufzustehen. Ich denke fast jeden Morgen darüber nach und nehme mich voll krass bewusst wahr, wie mein Empfinden ist. Also ich habe daraus auch sehr viele positive Aspekte gezogen, weil man hat es davor für selbstverständlich genommen. Jedenfalls, ich würde es nicht als Hund, also Hund ist für mich viel zu positiv besetzt, um das da zu nehmen, aber ich habe das auch in der Therapie oder so beschrieben, dass zu der schwersten Zeit das so sehr über mir drüber lag, dass ich gar nicht aufstehen konnte. Also das war nicht mal verbunden, dass ich nicht will, sondern ich konnte nicht. Das lag so schwer auf mir, dass ich auch mal wirklich 2 bis 3 Tage nur im Bett lag und nur halt zum Aufstehen, um aufs Klo zu gehen oder mir vielleicht mal was zu essen zu holen. Aber ansonsten konnte ich nicht. Es war nicht so, dass ich nicht wollte, weil ich hatte nicht mal einen Willen. Ich hatte nicht mal dieses Willensempfinden.
Mega sondern, verrückt. Also das kann man wirklich, glaube ich, nur verstehen, wenn man in der Situation war. Ja. Also man kann sich vielleicht vorstellen und man hat ja auch mal faule Phasen oder irgendwie einen Tag, wo man nicht aufstehen will, weil keine Ahnung warum. Aber man kann sich ja trotzdem entscheiden. Und du hast ja gerade gesagt, du konntest es nicht mal entscheiden. Irgendwie genau. War da was für dich entschieden hat.
Genau, das war einfach so schwer. Genau, das ist der Punkt. So, man hat faule Tage, und da kannst du aber immer sagen, so, ach nee, ich habe heute einfach keinen Bock und ich will heute einfach nicht. Und dann sagt man sich, ja gut, ist ja auch okay. Es gibt ja auch Tage, da hast du einfach keinen Bock und willst nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Aber das sind so Tage, es war mir halt auch einfach egal. Ich kann das immer nicht anders beschreiben. Und ich finde, was man auf jeden Fall jetzt sagen sollte, es ist ja jetzt eine ernstere Folge, aber grundsätzlich, das ist hier weder fundiertes Wissen noch habe ich...
Nö, das ist ja eigene Erfahrung einfach.
Genau, es ist einfach meine Erfahrung, was ich da gehabt habe. Und ich habe jetzt auch nie eine Depression diagnostiziert bekommen. Deswegen finde ich auch nicht, wenn jetzt jemand im Bekanntenkreis ist, bei dem das so ist, dass man das jetzt einfach adaptieren sollte, sondern es ist meine Interpretation. Und ich denke, ich war da auf jeden Fall... In so einer Phase, also ich stelle mir das so vor, für mich war das eine Depression. Und auf jeden Fall gibt's jetzt, um wieder zu diesem schwere Decken-Thema zurückzukommen, ist es mittlerweile so, also das ist bei mir jetzt 2 Jahre her, fast genau, ein bisschen mehr, ein paar Monate mehr, dass es jetzt so ist, dass ich merke, die Decke ist schwer, aber ich habe erstens voll viel gelernt und ich habe die Ressourcen, die, für die ich mich jetzt willenskraftmäßig entscheiden kann, sie einfach zu nehmen und wegzulegen. Also jetzt habe ich das irgendwie mehr in der Hand mittlerweile. Also so kann ich jetzt sprechen. Ich war bisher nicht wieder in so einer Phase, dass ich nicht fähig war, diese schwere Decke zu bewegen, sondern jetzt ist es eher so, ich merke, oh, heute, fällt es mir schwer.
Aber du hast halt Werkzeuge durch die Therapie an die Hand gekriegt, die du anwenden kannst, oder? Mit denen du arbeiten kannst.
Genau, und ich habe jetzt wieder dieses, ich kann mich auch dafür oder dagegen entscheiden. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ich finde es auch nicht verwerflich, wenn es Tage gibt, an denen ich mich für das schwere Gefühl entscheide. Mhm. Also hatte ich jetzt schon lange nicht mehr, also wirklich, das ist schon krass geworden, also das, was da für ein Prozess entstanden ist. Also ich würde sagen, so vor einem Jahr, als das Ganze erst ein Jahr her war, der letzte Winter, spielt ja auch mit rein, ne? Ich wollte auch noch über dieses Ding, so Winterdepression
und ja,
so.
Ja, mega, mhm.
Und ich kann das zu 100% unterschreiben, dass es mir sehr, 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 sehr viel schwerer fällt und ich sehr viel mehr kämpfen muss in der Herbst-Winter-Jahreszeit. Und vor einem Jahr, im letzten Herbst-Winter, fiel es mir noch sehr viel schwerer und ich habe mich öfter auch aus, in Anführungsstrichen, Bequemlichkeit dafür entschieden, mal liegen zu bleiben und einfach auch den Tag so anzunehmen und heute nicht die Kraft zu haben, dagegen zu kämpfen. Und ja, da bin ich heute, würde ich sagen, ist es schon sehr viel weniger Thema, aber es ist trotzdem ein Prozess und an manchen Tagen auch noch eine Entscheidungs- und Kraftfrage. Am Ende kennt es jeder von uns, ob man jetzt so eine Phase hatte oder nicht. Jeder von uns hat gute und schlechte Tage, aber das ist halt nochmal irgendwie ein anderer Schwierigkeitsgrad oder so, weiß nicht.
Ja, du bist halt in dem Sinne vorbelastet und vielleicht auch immer selber schnell getriggert, wenn du so ein Gefühl hast. Ordnest du es, also du als Mensch, es vielleicht doch anders ein als ich das jetzt zum Beispiel oder Person Z das einordnen würde, denke ich. Also das behaupte ich jetzt einfach mal. Zur Winterdepression denke ich, da hatte ich es auch viel mit Kollegen drum, dass das, glaube ich, bis zu einem, ja, es ist auch irgendwo normal, wenn es irgendwie draußen alles dunkel ist, irgendwie alles so trist ist, dass es da einem generell eh schwieriger fällt, in die Gänge zu kommen. Aber wenn man natürlich irgendwie Erfahrung hat im depressiven Bereich, ist es dann doch nochmal, ja, einfach, glaube ich, schwieriger. Mhm. Aber dennoch kenne auch ich solche Sachen und ich denke auch dieser Winter, der ja gefühlt unendlich lang war, also ich habe so ein Problem, ich erinnere mich nie an das letzte Jahr, also an die letzte Jahreszeit, ich weiß nicht, habe mir schon voll oft drüber Gedanken gemacht. Jedenfalls kann ich ja jetzt nur vom jüngsten Winter berichten. Und da hatte ich, denke ich, hatte ich doch auch so eine Phase, wo ich oft gesagt habe, ey, wenn es jetzt nicht dann bald mal irgendwie sich was verändert da draußen, ey, da weiß ich auch nicht. Habe ich mir schon mal Gedanken über Johanniskraut gemacht und habe mir auch echt wieder meine Vitamin-D-Tabletten zu mir genommen. Und weil ich echt dachte, oh, jetzt ist es gerade schwierig. Also irgendwie habe ich oft schlechte Tage oder so, wo ich natürlich mich jetzt nicht hingegeben habe, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, tatsächlich. Mhm. Okay. Dann würde ich jetzt mal, bevor wir zu viel wegnehmen wieder, die nächste Frage stellen.
Ja, ich fand Frage sehr spannend. Was war eigentlich die mit dem Bild, ne?
Das war die mit dem Bild jetzt.
Ja, also wirklich, weil die mir so noch nicht kam. Naja, gut, weiter.
Freut mich. Die zweite Frage ist, wie erklärst oder beschreibst du das Nicht-Fühlen aus deiner Sicht während einer depressiven Phase? Du hast es vorhin gesagt, du hast irgendwie, dir war alles egal oder du hast nichts gefühlt, irgendwie so, hast du schon in der ersten Frage angesprochen.
Also ich glaube, das Krasseste, was ich eigentlich sonst nur in sehr nahen Situationen erzähle, aber ich habe jetzt kein Problem darüber zu sprechen und vielleicht hilft es auch, es irgendwie nachzuvollziehen. Also man verbindet ja auch oft, wenn jemand sagt, er hatte eine Depression oder so, oder boah, dann hat man gleich vielleicht so, wollte der sich umbringen, war sein Leben so, also so suizidale Gedankenmäßig oder so. Ja. Und das ist für mich nämlich ein ganz gutes Beispiel. Und deswegen ist es auch schwierig. Also sorry, ich hadere so viel, weil ich so viele Gedanken dazu habe. Weil wenn man dann zur Therapie geht, man macht auch so Fragebögen durch, um das einzuordnen, in was für einem Feld bewegt man sich da. Und es sind halt fließende Übergänge. Und deswegen ist es ja einfach nur mein ganz persönliches Ding auf jeden Fall gewesen. Mir war es so egal. Also ich habe mein Leben jetzt nicht als Last empfunden, dass ich es beenden wollte, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Das gar nicht. Ich denke, das ist was man vielleicht schon öfter in Filmen gehört hat oder gelesen hat oder mitbekommen hat. Sondern bei mir war das wirklich, mir war es so egal, dass ich zum Beispiel an der U-Bahn stand und einfach, ich hatte einmal so einen Gedankengang, so ja, wenn mich jetzt einer da vorschubst, wäre es mir halt egal. Also ich das klingt so bescheuert, man hat ja eigentlich diesen Trieb, man will immer überleben und so, aber mir war es halt, also mir war es einfach, ich weiß nicht, ich denke immer, umso öfter ich das sage, umso besser kommt es rüber. aber ich glaube, das ist das krasseste Ding, wie ich das widerspiegeln kann. Es war nicht so, dass ich aktiv darüber nachgedacht hätte, was zu beenden, mein Leben oder irgendwas. Sondern
es also war du hattest so, keine Suizidgedanken, nee, eben spezifisch. Nee.
Ich habe wirklich nie, zu keinem Zeitpunkt darüber nachgedacht, dass ich mein Leben beenden will. Ich habe irgendwo sogar so gedacht, naja, ich glaube, diese Phase geht irgendwann vorbei. Ich habe schon irgendwo das fast als, ich glaube, das ist halt eine große Ressource von mir, dass ich bei jedem Gefühl denke, es ist halt temporär.
Stimmt.
Und in schlechten Sachen hilft es einem. Aber wenn Sachen einem egal sind, dann hilft es einem weder noch, also es, weder hat es mir geholfen, noch hat es schlechter gemacht, aber es hat es halt einfach so gemacht, dass es einfach so gehen konnte. Also.
Aber hast du gefühlt? Weil ich habe, also meine Frage heißt, das Nicht-Fühlen. Also hast du was gefühlt oder hast du nichts gefühlt?
Also ich finde es sehr schwierig. Ich glaube, gar nichts zu fühlen ist nicht möglich. Und ich habe manchmal einen Druck und eine Verantwortung anderen Menschen gegenüber gefühlt. Zum Beispiel dir, weil du mir nicht helfen konntest. Das war eigentlich das, was mich am meisten angestrengt hat. Oder meiner Mutter so, dass ihr so gern was gemacht hättet, aber ihr konntet nichts machen. So. Und
außer das Aushalten, ne?
Genau, außer Aushalten. Und dafür bin ich auch bis heute, ich glaube, das hat auch ganz viel mit uns gemacht. Dafür bin ich bis heute sehr dankbar, dass man das einfach zusammen ausgehalten hat. Beziehungsweise ich habe es nicht ausgehalten, sondern für mich war das einfach so. Das fällt mir echt schwer, das zu beschreiben. Es ist jetzt nicht so, als wäre ich dann, ich bin einfach generell sehr sensibel und ich glaube, das kann man nicht komplett ausstellen, aber bei mir war einfach um alles Watte und Nebel und es kam nie zu mir durch. Also
wie taub vielleicht.
Ja, genau. Und trotzdem weißt du ja, dass dich was berührt, aber es berührt dich nicht.
Ich glaube, es kommt nicht durch die Watte.
So kann man das beschreiben. Also, das ist wie dieser Gedanke, so, oh, würde mich jetzt einer vor diese Bahn schmeißen? Du denkst zwar, ja, das wäre ja schlimm, dann wäre ja dein Leben vorbei, aber
es löst nichts in dir aus. Aber hast du sowas gedacht? Hast du sowas vielleicht gedacht wie, ja, es wäre besser, wenn ich nicht da wäre? Also, hattest du solche Gedanken?
Nee, Okay. Ich auch nicht. Also, ich habe mich schon sehr gefühlt wie ein Versager. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich bin ja nicht mal, also wenn der Arzt dir sagt, so, nee, sie können nicht arbeiten gehen.
Ach so, deshalb eher.
So, du bist nicht mal mehr dazu fähig. Also so auch das zu kapieren und sich die Zeit zu lassen, erstmal anzukommen in seinem Nichts.
Ja.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage so beantwortet habe, wie du sie jetzt wirklich meintest, aber...
Ich finde, die ist frei. Ich kann dir noch sagen, was meine Freundin dazu geantwortet hat. Also ich will jetzt einfach aus Respekt den Namen nicht nennen, ist ja wurscht. Ja. Sie hat gesagt, ich fühle immer, wäre in der Depression allerdings nur Traurigkeit und Wut auf mich selbst. Also sie steckt tatsächlich auch aktuell in so einer Phase. Daher sind die Antworten eigentlich ein guter Kontrast zu dem, was du antwortest, weil du musst ja rückblicken, also du guckst vielleicht mit einem anderen Blick drauf, wie du vorhin auch gesagt hast, und die Antworten kommen jetzt quasi aus aktuellem Anlass. Fand ich spannend, also oder merke ich gerade, dass es eigentlich spannend ist, so die zwei Seiten zu haben.
Ich finde es auch super spannend und ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass Traurigkeit und Sauerempfinden, ich war dazu gar nicht fähig. Also ich kann sagen, vor allem rückblickend, hat es ja schon viel früher angefangen. Also es gab den Zeitpunkt, ab da war ich krankgeschrieben und ab da war ich dann offiziell so raus aus dem, wie mein normales Leben lief. Aber ich war davor schon leer. So.
Also wenn ja, man davor war es halt nicht benannt.
Davor war es nicht benannt und davor habe ich mein Leben irgendwo noch auf die Reihe gekriegt, aber nicht mehr gesund. Also ich bin einfach, ich habe nur noch funktioniert, wenn ich das im Nachhinein so betrachte. Ich habe sehr viel weniger, ich war schon lange taub, aber ich konnte, normalerweise, wenn dein Arm einschläft, kannst du ihn ja nicht mehr bewegen.
Mhm.
Aber da war es einfach so, das war wie maschinell, ging das trotzdem noch, aber eigentlich war mein Arm schon taub. So.
Du hattest halt noch Ressourcen irgendwie.
Mein Körper, irgendwie hat der noch funktioniert, der hat halt... Ich bin jeden Tag arbeiten gegangen und habe aber dort schon gemerkt, wie Kleinigkeiten, wie schnell, wie dünn mein Nervenkostüm ist. Und ich denke, das sind Sachen, die Menschen eher nachvollziehen können. Und manchmal frage ich mich auch, hätte ich mich dem nicht hingegeben eines Tages, wäre ich vielleicht einfach über diese Phase so hinweggekommen. Weißt du, das ist eine Frage, die ich mir öfters gestellt habe. Mhm. Ich habe quasi mich diesem Zusammenbruch hingegeben, bin zum Arzt gegangen und dann ist eigentlich alles erst richtig, in Anführungsstrichen, schlimm geworden oder in so einen Freeze gekommen oder wirklich in so eine komplette Leere.
Manchmal frage ich mich, du hast es halt freilassen können, du hast es halt zulassen können und passieren lassen können.
Genau, und das finde ich auch überhaupt nicht schlecht, aber ich frage mich trotzdem, weil jeder, glaube ich, das, was ich davor gehabt hatte, kann jeder noch viel eher nachvollziehen.
Mhm.
Nur es ist auch in unserer Gesellschaft so, ja, aber man macht halt weiter. So, das Leben geht weiter. So.
Genau,
und das habe ich auch lange gemacht. Ich habe eine Zeit lang, ich bin mittlerweile so dankbar dafür, einfach genau, wenn ich sage, ich stehe auf, ich fühle das alles, ich nehme das alles anders wahr, dass ich so viel wieder lachen und weinen kann, weil zu der Zeit, ich habe gedacht, ich bin traurig, aber ich habe es nicht gespürt und ich konnte auch nicht weinen. So, schon davor.
Ich weiß das noch, wie du gesagt hast, du Jackie, ich habe so lange nicht mehr geweint. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich das kann.
Ja.
Und dann hatten wir doch einen kleinen Streit. Es war, weißt du noch, am Genghis Khan? Das war doch der Abend, wo du dann wieder geweint hast. Da waren wir feiern. Und das war morgens.
Aber das war im Sommer. Ja. Ja, stimmt, das war in dem Sommer davor. Ich dachte gerade, hey, das war voll lang davor. Das war im August oder so davor.
Ja.
Ja, eigentlich halt ein paar Monate, bevor es dann wirklich passiert ist. In meiner Erinnerung dachte ich gerade, hä, das war doch viel früher. Nee, du hast recht, das war auf jeden Fall, in dem Sommer davor. Und da, wenn ich halt jetzt so zurückgucke, da hat es schon angefangen. Da konnte ich auch schon nicht so richtig.
Ja, rückblickend, wie sagt man in der Retro-Perspektive, kann man viel mehr erklären. Aber das hat dir ja in dem Moment auch nicht geholfen, ne?
Ja, ich war also... Keine Ahnung, wie gesagt, ich habe nur noch funktioniert und auf der Arbeit, ich habe nicht mehr normal gegessen, einmal ich hatte weder Hunger noch irgendwas, ich war einfach da, ich habe mich auch öfter mal auf Klo verkrochen, bin da so nervlich zusammengebrochen, ich hatte also damals habe ich noch in der Klinik gearbeitet, in der Notaufnahme und hatte auch öfter so Situationen, dass halt Patienten oder so zu mir gesagt haben, ob es mir gut geht. Also man hat es mir, glaube ich, einfach angesehen. Ich hatte, glaube ich, eine fahle Haut, sah so eingefallen aus und so. Ja.
Ja, man sah dir einfach an. Du hast dein Innerstes nach außen getragen, irgendwie. Genau.
Ich bin eh ein Mensch, den man sehr viel ansieht. Und ich kann auch sagen, kurz bevor es Gesichtsentgleisung ist bei mir. Also ich bin das lebende Beispiel dafür, dass man das lesen kann.
Du bist der Erfinder.
Und auf jeden Fall war es so, dass ich Nachtdienste hatte und normalerweise war ich früher so nach dem Nachtdienst, ich habe halt geschlafen so bis 14 Uhr und dann habe ich noch voll viel gemacht. So, ich war noch voll drauf und dran irgendwie socializen und zu treffen und zu machen und zu tun. Und da habe ich gerne mal bis 6, 7 Uhr abends geschlafen, weil ich das brauchte, weil mein Körper so müde und erschöpft war. Ja, das weiß ich noch. Das waren so die letzten Tage, als ich noch gearbeitet habe. Naja, ich weiß gar nicht mehr. Es ging eigentlich ums Fühlen und nicht Fühlen. Sorry, ich schweife so ab.
Ist okay. Ich habe jetzt die dritte und letzte Frage. Also ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber habe ich ja schon gesagt, dass ich die wahrscheinlich zwischendurch mal einfließen lasse. Wenn du willst, kann ich sie auch einfach weiterfragen. Wir quatschen da ja drüber.
Mach einfach.
Die dritte Frage ist, Antidepressiva, ja oder nein?
Safe, ja. Also nicht immer und sofort. Grundsätzlich ist es, also ne, ich will hier einfach nur die ganze Zeit darauf hinweisen, dass es hoffentlich niemand jetzt hier als irgendeinen Maßstab sieht der Dinge.
Nee, wichtig ist ja auch, dass es individuell ist. Das hatten wir ja davor auch gesagt. Du kannst, das merkst du ja auch, wenn ich die Antworten vorlese, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Und ich weiß es auch, weil ich euch beide in euren Phasen erlebt habe und nichts mit der anderen vergleichbar war. Also vielleicht übertragbar, aber nicht vergleichbar.
Genau, ich denke, man kann sich gut verstehen, wenn man mit jemandem, also ich habe mich ja auch mit ihr unterhalten, wenn man sich mit jemandem unterhält, der ähnliche Situation hatte, aber trotzdem ist es super individuell. Ich kann sagen, ich habe mich am Anfang super gewehrt.
Ja, ich erinnere mich, du wolltest es absolut nicht.
Nee, aber weil ich generell halt nicht so medikamentenaffin bin. Also ich arbeite zwar in dem Business und habe vor allem früher Vollzeit darin gearbeitet, aber mittlerweile und hatte dadurch irgendwie so eine Abneigung, also sofort irgendwas einzuschmeißen. Aber es ist keine Schande und man muss sich ja auch einfach mal überlegen, wenn man jetzt davon weggeht, wie sich das alles anfühlt und also so emotional nur darüber spricht, wenn man das jetzt so wissenschaftlich betrachtet, diese ganzen Stimmungen und Depressionssachen kommen ja auch von der hormonellen Sache. Also die kommen ja nicht von nichts. Ja. So, das ist ja auch, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, so Dopaminhaushalt und so, das alles, was uns eben, warum Leute auch in der Winterdepression rutschen. Ja, auf jeden Fall, wenn man darüber nachdenkt, dann ist es ja einfach nur logisch, dass man auch sich das wieder zuführen könnte, um ja, auf jeden Fall, wenn man sich das überlegt mit diesem ganzen Dopaminhaushalt und so, dann ist es ja auch einfach okay, dass man da was nimmt, was einem hilft. Also, ich denke generell ist es mit Therapien und Antidepressiven so, wenn man körperliche Leiden hat, erstens guckt einen keiner komisch an, wenn man sagt, ich habe Rückenschmerzen, chronische Kopfschmerzen oder Bauchbeschwerden oder was weiß ich was und dann macht man auch Untersuchungen oder man bekommt eine Therapieform in Tabletten oder andere Ernährung oder irgendwas vorgeschlagen und ja, auf jeden Fall um die Frage, ich habe sie ja am Anfang schon mit Ja beantwortet, aber für mich hat es auch sehr viel bedeutet, das mir erstmal zu erlauben, dass es okay ist, dass man sowas braucht, weil man halt das selber nicht wieder aufbauen kann. So. Und ich denke halt nur, in sehr vielen anderen Bereichen des Lebens findet man das okay, sich da Hilfe zu nehmen. Also ich finde, man kann Antidepressiva und Therapie da jetzt fast in eine Schiene so ein bisschen machen. Also das eine fällt wahrscheinlich, manchmal fällt es Leuten leichter, eine Tablette einzuschmeißen und manchen fällt es leichter, sich irgendwie mit einem Programm oder einer Strategie auseinanderzusetzen. Ja, aber grundsätzlich, wenn man es einfach so vergleicht auf körperliche Sachen, so, wenn du Rückenschmerzen hast, zu Physio zu gehen, findet jeder okay. Oder wenn du irgendwie an irgendwas anderem leidest und da halt aktiv was dagegen tust oder Sport machst oder was weiß ich was, das finden alle in Ordnung. Und manche Leute kümmern sich da von sich aus von Anfang an besser drum und brauchen das nicht. Die kommen gar nicht in so eine Situation, ne? Weil das kann ja, weiß ich nicht, das ist nie so verpönt, wenn jemand halt Rückenschmerzen oder so hat, weil er eine scheiß Haltung hat, weil er nicht genug Sport macht. Aber wenn man...
Du wiederholst dich, glaube ich, gerade.
Ja, ja, also weil ich glaub, auch durcheinander deine... bin, sorry.
Egal, ja. Aber generell kenne ich auch mehrere Leute, die eben betroffen sind, auch Bekannte. Und ich kenne keinen, der das nicht genommen hat. Wichtig ist, glaube ich, halt einfach nur mit seinem Psychiater oder je nachdem, wer es einfach verschreibt, dass du da, glaube ich, im guten Austausch bist, dass du es nicht länger nimmst als nötig und halt auch irgendwann mal langsam wieder ausfaden lässt, also die Dosis eigentlich verringerst.
Ja, das...
Also so kenn oder habe ich das mitgekriegt bei den Betroffenen.
Dass du grundsätzlich richtig eingestellt bist und das auch geguckt wird, ich meine, das ist so ein großer Markt und jeder braucht ja ein bisschen was anderes. Ich meine, ist es eher, kannst du nicht schlafen oder kannst du nicht aufstehen, so...
Aber erinnerst du dich noch als die Wirkung eingesetzt hat? Also hast du die irgendwie bewusst wahrnehmen können von den Antidepressiva?
Ja, also es hat bestimmt 3 Wochen gedauert, weil man muss ja auch einen Spiegel aufbauen und man steigert es auch langsam. Und in diesen 3 bis 4 Wochen war das eher so intermittierend, so dass ich tageweise dachte, ah, okay, it kicks in. So, hey. Mhm. und dann wieder nicht so. Und dann habe ich einfach gemerkt, so, wenn ich es jetzt wieder in diese Deckenmetapher setze, dass ich auf einmal, ich würde sagen, jetzt habe ich selber Kräfte, um die Decke wegzuschieben. Und da war es so, wie als wäre die durch diese Einnahme der Antidepressiva ein Deckenheber da gewesen.
Vielleicht auch jemand, der dir die Decke wegnimmt.
Ja, irgendwie so.
Eine Person vielleicht oder irgendjemand, ist ja wurscht.
Irgendwie so.
Ein Deckenheber.
Ich weiß nicht, es fällt mir super schwer, das zu beschreiben, aber insgesamt kann ich sagen, ich habe dann wieder angefangen, mehr zu fühlen. Auch.
Spannend eigentlich.
Überhaupt und Gefühle wahrzunehmen.
Kannst du dir erklären, wieso manche, oder gibt es Phasen, wo du sagst, nee, da keine Antidepressiva nehmen? Oder würdest du generalisieren und sagen, immer?
Ich würde niemals zu diesem Thema irgendwas generalisieren, aber ich würde mir auch nie rausnehmen, jetzt zu sagen, wann nicht, weil das ist einfach was, wo man, und da kann ich sagen, das auf jeden Fall zu 100%, einfach professionell Arzt oder Psychiater, Psychotherapeut braucht, die einem das da einschätzen. Und das sollte man niemals selbst entscheiden, wann ich jetzt hier steigere.
Geht oder ja aufhöre. Auch gar nicht, oder?
Naja, so, aber ich meine, wenn, ja, wenn du eine Art Tabletten bekommen hast, dann kannst du ja vielleicht schon das einfach lassen oder, oh, jetzt schmeiße ich noch mal eine mehr ein oder...
Ach so, meinst du? Nee, weil generell kriegst du Antidepressiva ja nur verschrieben. Also das kannst du ja nicht einfach sagen, oh, ich hätte gern mal so ein paar Happy-Pillen.
Ja.
Was denkst du über Schwangerschaften und Antidepressiva?
Keine Meinung dazu.
Keine Meinung.
Denke ich nichts, weil mich das noch nie betroffen hat und ich dazu halt, also dazu kann ich nicht sagen.
Okay. Das wäre vielleicht so ein Grund, wo ich auf jeden Fall nachvollziehen könnte, wieso jemand keine Antidepressiva nimmt.
Ja, sicher. Ich habe mich jetzt gar nicht damit auseinandergesetzt, deswegen fände ich es jetzt...
Ich auch nicht, näher.
Blödsinn meinerseits, dazu was zu sagen. Ich denke, dazu gibt es viele, viele wichtige Meinungen und am Ende muss man sich halt selber seine... dazu bilden.
Ja. Okay, das waren erstmal meine drei Fragen an dich. Also, und ich konnte keine selber beantworten. Toll, danke, dass du mich nicht gefragt hast.
Möchtest du denn was dazu sagen zu dem Thema? Also ich meine, du hast ja vorher betont, du selber kennst halt zwei Menschen sehr nah, denen es so ging, aber...
Also ich muss von mir sagen, ich habe keine diagnostizierte depressive Zeit gehabt, aber hatte definitiv auch eine dunkle Phase oder eine dunkle Zeit in meinem Leben, in der ich auch länger krankgeschrieben war, weil ich nicht arbeiten gehen konnte, weil sich mein Körper viel mehr gewehrt hat. Nicht mein Kopf, sondern mein Körper. Also psychosomatische Anzeichen. Was ja eigentlich, ich nenne es immer gerne meine Krise. Meine Krisenzeit, die alles verändert hat. Mhm. Und ich... konnte damals, also das war ungefähr, also es war ähnlicher Zeitraum, wie deine Zeit eben begonnen hat, nur deine war anders und intensiver, umfangreicher vielleicht oder mit größeren Auswirkungen.
Anders. Ich finde anders okay.
Und genau, und bei mir hat es eben zu Sachen geführt, wie sich mal generell zu hinterfragen, Sachen in Angriff zu nehmen, die mich in meinem Leben länger beschäftigt haben schon. Jobwechsel, mich zu reflektieren, was will ich eigentlich, wo will ich hin, was bin ich wert? Solche Sachen hat, also das hat es in meinem Leben für mich bewirkt und ich fand es mega spannend. Ich hatte keine Medikamente oder so, war in der Zeit eigentlich ja gezwungen, sich mit mir auseinanderzusetzen und ich bin wirklich dankbar und ich glaube, mich hat die Zeit als ganzer Mensch einfach komplett verändert. Also weil ich einfach auch ein Mensch bin, von dem man denkt, hey, die ist doch stark. Was macht die? Was? Die hatte sowas in ihrem Leben. Also wo man einfach die Rolle nach außen hin halt einfach perfektioniert hat und gar nicht preisgegeben hat, wie es halt in einem drinne doch auch aussehen kann.
Genau,
und
das,
Ich fand es einfach spannend, erleben zu dürfen, dass man das darf, dass man sich einfach so fühlen darf, wie man sich fühlt und dass man keiner Rolle gerecht werden muss, wenn man es einfach gerade nicht kann. Also
ja, ich find's mega,
das habe ich für mich gelernt.
Mega geil, was du gerade gesagt hast, weil ich darauf auch zurückkommen wollte. Dass es ich auch oft das Feedback bekommen habe, so wenn man dann irgendwann darüber redet, weil in der Zeit habe ich mich sehr isoliert. Also da hatte ich ja eigentlich kaum mit irgendwem Kontakt. Aber wenn man jetzt im Nachhinein darüber spricht, so, oder weil es bei mir auch im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich jetzt was komplett anderes studiere, weil bei mir, glaube ich, auch sehr viel in dieser Phase oder hauptsächlich damit gekommen ist, was für einen Job ich bis dahin Vollzeit ausgeübt habe. Und wenn man das dann einfach so sagt, ne, so, warum machst du was anderes? Ja, weil mich das bis zu hin zu einer Depression gebracht hat. Wie groß die Augen von Menschen werden, wenn du eine Person bist, die erstens so offen darüber redet, wo ich denke, ja, wenn ich einen Job habe, wo mein Körper halt dabei kaputt gegangen ist, um nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt auch wieder, ne, aber ich habe einen Job gemacht, wo einfach ich dadurch eine Dings, wie sagt man denn das, nicht Hexenschuss, Bandscheibenvorfall oder sowas, ne, oder halt irgendwas oder so eine Entzündung chronisch im Arm, ich kann meinen Job hier nicht mehr ausführen, da macht keiner die Augen groß, dass man jetzt deswegen eine Umschulung und was anderes macht, aber wenn ich sage, wegen meinem Job konnte ich 4 Monate lang fast nicht aufstehen, kein normales Leben führen und deswegen bin ich jetzt hier und mache was anderes.
Ja, dann ist es halt wieder irgendwie unangenehm, erstens, ne, für den
das, Gegenüber. Das ist so befangen, das ist so kein natürliches Thema. Und dann einfach die Tatsache, wie du gerade meintest, du bist so eine starke Person, so ein starker Charakter, so das... Dass so jemand sowas, natürlich, wir sind doch alle nur Menschen so.
Und es kann halt jeden treffen, ne?
Und ich bin auch jemand, der sehr laut und immer sehr, sehr glücklich und positiv und viel Lachen und viel Spaß und aus allem einen Witz drehen. Aber erstens hat auch das einen Ursprung, weil meistens macht man, Komik kommt immer von auch Leiden irgendwo, um was zu ertragen. Also das heißt jetzt ja. Nicht, dass jeder, der lacht, eigentlich traurig ist, ja. Also so ist es auch nicht gleichzusetzen, aber oft spielt man ja auch lauter, um was zu überspielen. Also ja. Ich glaube, ich bin gern laut, auch jetzt immer noch, nachdem ich auch diese Phasen durch hatte und es reflektiert habe. Ich stehe dazu, glaube ich, noch lieber als davor, weil ich es jetzt ehrlicher mache, weil ich es bin und nicht, um was zu überspielen. Aber grundsätzlich kann ich das nur teilen und ich finde es geil, dass du das gerade angesprochen hast, weil das einfach bei jedem passieren kann und weil das überhaupt nicht heißt, dass jemand, der ruhig und in sich gekehrt ist, depressiv ist, sondern der ist vielleicht sogar viel gesetteter und viel zufriedener mit sich als jemand, der immer laut und lustig ist. Aber, ne, ja.
Da will ich mal ganz kurz anschließen, dass es, ich glaube, wir hatten da auch oft drüber geredet oder ich hatte mit vielen Leuten darüber geredet, dass es einfach so gut tut, eine Therapie einfach zu machen. Mhm. Gar nicht unbedingt jetzt unter einem negativen Punkt, weil ich glaube, das ist in der Gesellschaft einfach immer so was Negatives, so ein Tabuthema. Oh, die macht eine Therapie. Oh, die muss ja wohl richtig große Probleme haben. Ja. Nee, ich finde, man muss nicht richtig große Probleme haben, um sich einfach, und jetzt breche ich es runter, mit einem Menschen zusammenzusetzen, der einem Input gibt zu dem, was man einfach gerade empfindet.
Ja.
Es gibt einfach einen Input von einer unparteiischen Person, die einen vielleicht weiterbringt. Und es kann genauso jemand sein, der meine Freundin ist.
Ja, natürlich.
Also das ist genauso jemand, der mir einen guten Input geben kann. Nur eben im Setting Therapie ist es eben jemand, der das professionell macht und ganz professionelle Techniken anwenden kann und einfach auch wirklich unparteiisch ist. Dem kannst du einfach mal Sachen sagen, die jetzt eine Freundin eben nicht treffen. Und
die dich auch nicht treffen, auch wieder, also beziehungsweise wo die Freundin, sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber ich glaube, das ist der springende Punkt, die andere Person hat dir gegenüber nicht die Rolle der Freundin und will dich vielleicht nicht beschützen vor irgendwas, sondern ein Therapeut wird dich halt in seinem professionellen Maße so konfrontieren, wie du es hoffentlich brauchst und wie es dir hilft, also es gibt auch Scheißtherapeuten, ich hatte zum Beispiel auch mal einen Scheißtherapeuten, aber das ist ja das, wenn man immer sagt, ja, Freundschaft, so ein gutes Gespräch ersetzt eine Therapie. Ja, schön, dass ihr Leute habt, mit denen ihr euch krass gut auseinandersetzen könnt. Das ist auch super viel wert und das will ich nicht abwerten. Ja. Aber trotzdem hast du immer so eine Erwartungshaltung und Rolle. Also ich meine, das können wir uns
glauben. Und du bist halt gegenüber einem Therapeuten, einer Therapeutin einfach auch nicht nachtragend, wenn der dir mal irgendwas sagt, was du nicht hören willst. Und das machen Therapeuten halt oft. Die bringen dich schon an Grenzen.
Ja.
Bewusst natürlich. Also hier mal ein kleiner Aufruf. Mach das gern. Also man muss das einfach... Man kriegt das natürlich nicht immer einfach so und das ist ja auch gut, aber einfach auch mal das Angebot, das wir hier in Deutschland haben, einfach auch mal annehmen.
Ist unserem so. Gesundheitssystem. Schön, dass du das sagst. Ja, weil ich glaube, das schätzen viele nicht. Weil ich meine, da gibt es so viele Sachen, die gefördert werden. Und ich glaube, wenn man sich da richtig auseinandersetzt, dann bekommt man das auch trotzdem hin. Das irgendwie...
Auf jeden Fall.
Ja, so ein Coaching oder irgendwas. Oder das ist einfach wichtig. Weil ich bin eh für so ganzheitliche Betrachtung. Und es wiegt gleich viel, dass ich ins Fitnessstudio gehe und mich, oder ist jetzt nur ein Beispiel, oder halt Sport treibe oder mich körperlich fit halte, ist genauso Selbstreflexion, sich da zu beschäftigen, ob jetzt professionell oder mit irgendwelchen Büchern oder mit dem richtigen Input, da kann man sich schon mal damit auseinandersetzen, noch bevor man in so eine Phase gerutscht ist oder irgendwie sowas hatte. Dann wollte ich noch was anderes fragen oder ansprechen, ja?
Ja, ich wollte vorhin eigentlich nur den Bogen nochmal irgendwie spannen zu dem, was einfach zu deiner Situation oder zu unserer Situation, dass ich ja auch als Freundin mit dir in dieser depressiven Zeit eben war und dass es, glaube ich, auch wirklich nicht einfach für uns war, dadurch oder vor allem für mich, das irgendwie so anzunehmen. Und ich habe mir vorhin extra nochmal eine Notiz gemacht, die ich nochmal sagen wollte, dass mich bis heute dieses, das ist mir egal, wenn du das sagst, das triggert mich so arg, weil das war damals einfach so, das war halt unser täglich Brot. Und wir hatten nicht täglich Kontakt, weil du in Berlin gelebt hast und ich eben hier. Aber wenn wir Kontakt hatten, und ich habe dich ja dennoch oft besucht in Berlin zu der Zeit, war, also du hast dich ja immer sehr bemüht, das weiß ich.
Aber nur für dich, weil mir war es egal.
Genau. Und einmal hast du auch gesagt,
ich kann keine Gespräche führen.
Ich kann keine Gespräche führen. Das war ganz am Anfang, das war zu Silvester. Du hast dich nämlich zu so Weihnachten krank schreiben lassen oder da.
Ich wurde
es an und Silvester, da war ich da. Da war es am schwierigsten. Und irgendwann, also ich weiß nicht mehr, wann das war, hast du auch mal gesagt, naja, mir wäre es egal, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre. Ich würde es nur, also ich fände es nur schade für dich oder für euch, für meine Familie und dich. Ja. Das wollte ich aber vorhin eigentlich gar nicht sagen, aber da bist du mir ins Wort gefallen, du Unmensch, hey.
Mann, ich Arschloch,
ja.
Ich Hundesohn.
Vielleicht kommt es ja nochmal. Aber hallo. Aber dann dachte ich, hänge ich jetzt das egal an. Egal.
Egal.
Ja. Jetzt, was wolltest du anregen?
Du hattest mich nach der Depression, egal was du machst, sowieso. Ich weiß es gar nicht mehr. Entschuldigung. Egal. Oh, ey, das ist so eine ernste Folge, auch mal wieder lachen, ey.
Ja, jetzt hier.
Ich wollte auch nur mal kurz klarstellen. Also ich glaube, es ist super schwierig, das nachzuvollziehen, wenn man da selber nicht war. Ich möchte jetzt nur mal sagen, es ist jetzt nicht so, als hätte ich 4 Monate lang damals nicht gelacht oder so.
Oder nein, gar nicht, das war ja auch nicht so, als hätten wir uns gesehen, dass alles nur scheiße war. Ich wäre ja sonst auch durchgedreht.
Ja.
Aber es war halt anstrengend, glaube ich, für dich.
Ja, extrem. Ich war auch immer super viel müde.
Für mich auch.
Ja.
Für mich auch.
Ja, das tut aber mir auch bis heute leid. Und bis heute bin ich dir aber auch hauptsächlich dankbar dafür. Weil ich glaube, alles hat seine Daseinsberechtigung zu seinem Zeitpunkt.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, rückblickend und aus heutiger Sicht können wir beide jeweils mit der Situation besser umgehen, als wir es damals konnten.
Also ich will es auch nicht rückgängig machen. Ich denke jetzt auch so, ich
nein.
So, ach, warum ist mir das passiert und diese Zeit und es hat so viel zerstört? Nein, gar nicht. Also ich bin so dankbar für diese Zeit, weil ich habe einfach, also mittlerweile sehe ich nur noch, was ich alles daraus mitgenommen habe und ich habe so viel Empfindungen und Strategien und Dankbarkeit. Wirklich, davor war mir nie bewusst, wie schön es ist, zu weinen und zu lachen. So, weil das einfach halt so ist. Und es ist, ja, naja, egal.
Aber ich bin großer Fan davon, zu reflektieren und irgendwie Sachen alles anzunehmen, auch die aktuelle Corona-Situation einfach so anzunehmen, wie sie ist. Gut, es bleibt uns auch nichts anderes übrig. Aber ich sag ganz oft, ich bin gespannt, wie wir in der Retroperspektive darüber sprechen,
mega,
über diese jetzige Zeit und was sie uns bringt. Und deshalb, weiß ich nicht, ich versuche es einfach wirklich anzunehmen und ich glaube, ich habe da auch ganz viel gelernt aus der Vergangenheit, Sachen einfach ja so zu akzeptieren, wie sie eben gerade sind und mich selber zu fragen, wo ist der Sinn? Was bringt mir diese Erfahrung eigentlich? Und was lerne ich daraus? Was nehme ich in meinen Rucksack mit?
Voll.
Gut.
Ganz andere Sache, die ich vorher ansprechen wollte. Hast du mal, also ich habe auch so ein bisschen rumgefragt bei ein paar Mädels von mir, was die zu dem Thema meinen. Die meinen halt auch so Sachen wie, ja, wenn man die Pille nimmt oder nicht nimmt. Und da wollte ich nämlich auch so ein bisschen auf dich, weil du hast dich ja super viel mit so hormonell freier Verhütung und so auseinandergesetzt. Weil ja auch viele sagen so, dass sie ja quasi wie depressiv waren, als sie noch die Pille genommen haben. Weil, da kommen wir auch wieder zu diesem Thema zurück, was ich vorher angesprochen hatte von, wenn man Tabletten auch mal nimmt, Antidepressiva, weil das ja auch ein hormonelles Ungleichgewicht ist, das man ja auch wieder beeinflussen kann, einfach durch solche Sachen.
Ja.
Und mit Pille und ohne Pille und das Thema PMS, also was ist so deine Meinung zu diesen Sachen? Weißt du, PMS, so dass auch diese Gemütsschwankungen vor der Periode so extrem sind.
Also ich habe ja also bei mir ist die Regel nie wieder eingetreten, seit ich die Pille abgesetzt habe. Deshalb kann ich über PMS jetzt gar nicht so viel sagen.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich habe ein Tagebuch geführt, seit ich die Pille absetze. Mal regelmäßiger, mal weniger. Und habe da aber auch viel reingeschrieben, dass ich schon auch öfter schneller gereizt bin, dass ich ja schon irgendwie anders empfinde. Ich würde jetzt nicht von dieser also ich habe mir das auch viel größer vorgestellt, diese Veränderung, und dachte, danach ist die Welt noch bunter, als sie ist, aber ich glaube, das ist auch immer so ein, ja, New Me, ist auch ein bisschen Placebo. Dennoch ist es verrückt, wie die Hormone auf einen einwirken, und ich finde schon, dass ich da einen Unterschied bei mir merke. Also ich bin extremer in meinen Emotionen. Ich fühle schon mehr und anders, aber würde jetzt nicht sagen, dass ich davor in der Depression war oder über mein bisheriges Leben mit der Pille, dass es einfach überschattet war. Aber man empfindet echter, finde ich. Und ja, man fühlt sich einfach irgendwie anders. Vielleicht sogar wirklich besser.
Das mit dem Echter finde ich voll schön. Also das mit dem Echter, weil besser und schlechter ist irgendwie so relativ. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
so.
Es ist halt auch individuell, ne?
Aber einfach echter zu sein, das finde ich so krass und so. Ich weiß nicht, also das ist was, das kann ich gar nicht bewerten, aber ich denke, darum geht's doch, echter zu sein. Und das ist schon was Heftiges, dass es einfach Einfluss nimmt, weil.
Ja.
Weil vielleicht alles ein bisschen gedämpfter wahrgenommen wird, ja. Und bei manchen, je nach Gemüt oder wie die Person ist oder so, mündet es dann eher, dass man sich schon so fast so niedergeschlagen und missmutig und depressiv fühlt, und bei manchen ist es einfach eher so, du formulierst halt sehr positiv. Ich habe dir ja schon mal gesagt, du bist super lösungsorientiert, und du sagst einfach nur so, ja, ich gehe halt raus und fühle mich echter, so. Und ja. Nicht weniger schlecht.
Nee, eben, also doch, also ich würde schon sagen, dass man halt auch, ja, man lernt sich doch nochmal anders kennen, und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man in einer Beziehung ist oder Single ist. Also das würde ich einfach differenzieren. Weil es ist ja immer noch jemand mit involviert, der dann auch einen nochmal anders kennenlernt und denkt, hä, wieso reagiert die jetzt so arg da drauf? Also, ich glaube, wir streiten mehr, seit ich die Pille nicht mehr nehme, weil ich halt irgendwie manche Dinge als viel größer empfinde, als sie eigentlich ursprünglich empfunden wurden.
Nee, als du sie vorher, glaube ich, eingegrenzt hast. Also ich glaube.
Oder so.
Weil. Es übermannt einen vielleicht auch manchmal, in welcher Intensität man dann Gefühle auf einmal wahrnehmen kann. Und ich kann sagen, das hatte bei mir auch einen krassen. Ich habe ja schon sehr viel länger die Pille nicht genommen, als ich dann in diese depressive. Ich merke immer, wie mich das so befangen macht, über das zu sprechen, weil das dann so ein Stempelding hat. Also bevor meine dunkle Zeit kam,
habe ich. Du möchtest das nicht benennen, gell?
Aber ich habe es halt auch nicht diagnostiziert bekommen. Also doch, von mir aus können wir es schon Depression nennen, aber ich will es deshalb nicht benennen, weil ich eher meine, jemand, der das hört und sich dann denkt, aha, so ist dann eine Depression. Weil ich glaube, so ist es halt nicht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also, aber darauf haben wir, glaube ich, keinen Einfluss.
Ja.
Man hört, man nimmt sich immer das raus, was man rausnimmt. Ja. Also
wenn mich ja auch, genau, mir geht es, glaube ich, eher gerade um unsere krasse Reichweite.
Um die Community,
wir als
Podcast. Um die Tischnachbarn.
Ja, ihr Tischnachbarn, hey, sorry, Leute. Nein, aber das ist eher, dass es mir darum geht, weil wenn ich ja so drüber spreche, mit dir oder wenn ich halt mit jemand darauf komme und ich das Vertrauen in dem Gespräch habe, darüber sprechen zu können und zu möchten, oder nicht nur Vertrauen, ich finde, es ist immer, man hat immer mehr davon, wenn man sowas teilt, dann bezeichne ich das grundlegend schon immer als Depression. Das ist nur irgendwie, gerade mache ich mir, glaube ich, zu viel Kopf darüber. Es ist nicht, weil ich ein Problem mit der Bezeichnung habe, sondern ich denke eher so, dass ich nicht weiß, wenn mein Gegenüber mir sitzt, sehe ich ja, wie der reagiert und was er dazu sagt, und dann kann ich das nochmal differenzieren und beschreiben. Aber wenn ich das...
Aber gerne Bezug nehmen einfach.
Ja.
Gerne Bezug nehmen. Ich finde, du hast gerade einen guten Satz, Punkt angesprochen mit dem Teilen. Ich bin im Nachhinein sehr dankbar darüber, dass du das mit mir geteilt hast.
Mhm.
Also diese Zeit, und nicht gesagt hast, Jackie, ich kann gerade niemand in meinem Leben an mich ranlassen. Ich weiß, dass es damals schwierig war für dich und nicht leicht war, und es war für mich auch schwierig zu akzeptieren, dass das, dass dein Verhalten nicht gegen mich speziell gerichtet ist, sondern einfach gerade deine Krankheit ist. Und ich musste mich da halt schon auch viel reflektieren, weil ich, glaube ich, oft auch so gehandelt habe, wie man es halt eigentlich nicht mal machen soll, jemanden versuchen aufzuheitern und zu motivieren und so. Und ich glaube, in einem gewissen Grad ist das okay und richtig, aber irgendwann muss man halt auch mal Stopp, einfach das so annehmen. Und ich glaube, das konnte ich früher oder damals eben oft nicht, weil das für mich einfach auch fremd war, was da passiert ist. Und wenn irgendwas fremd ist, hat man davor ja auch immer erstmal Angst. Und ich hatte schon, glaube ich, Angst, dass unsere Beziehung so stark verändert wird, dass ich damit, glaube ich, nicht mehr so happy war oder sein kann. Und ich bin froh, dass es so ausgegangen ist, wie es jetzt eben ist. Und du hast vorhin gesagt, ich glaube, es hat uns auch stärker gemacht.
Und echter.
Und echter auch. Und was ja jetzt nicht heißt, dass wir jetzt für immer happy sind, also zueinander auch immer lieb sind und nett. Wir streiten uns genauso, wie man es eben macht in echten Freundschaften. Aber man hat, glaube ich, immer so im Hinterkopf, ja, wir haben die Zeit miteinander quasi bestritten und kennen uns daher besser und wissen mehr, was der andere empfindet. Oder, also, weißt du, was ich sagen will?
Ich glaube, man schätzt sich jetzt nochmal anders. Also ich glaube, wir waren immer dankbar füreinander, aber ich glaube, dass man das miteinander geteilt und durchgestanden und gemacht hat, ist dieses, man hat noch mehr voneinander erfasst und sich kennengelernt, und dadurch ist einfach noch mehr da. So.
Ja. Ich habe noch ein paar Dinge nochmal aufgeschrieben und nochmal nachgelesen, was, glaube ich, hilft oder geholfen hat, in der Zeit, wo du eben betroffen warst und ich eben der Part von außen war. Und zwar gut gemeinte Ratschläge vermeiden, im Alltag so gut es geht unterstützen, sich selber in Akzeptanz üben und ja, auf die eigene Gesundheit eben auch zu achten, dass man eben für den anderen eben da sein kann. Ich glaube, das sind so ein paar Steckenpferde, die man da so mitgeben kann.
Ja, ich finde es super wichtig, dass du die Position gerade nochmal auf die Bezug nimmst. Und es ist auch, glaube ich, ich finde, da gibt es keine Wertung, was ist die schwierigere Situation, aber es ist nicht zu missachten, wie schwer es ist, für eine richtig nahe Person da zu sein und erstmal zu akzeptieren, es geht hier gerade einfach nicht null um mich, sondern wenig um mich. Und dass es einfach sehr viel mehr ist, einfach da zu sein, als aktiv was zu machen. Ich glaube, das ist auch, ich habe da mal so einen Spruch gelesen über Kommunikation. So von wegen, der größte Fehler in der Kommunikation oder einer der häufigsten begangenen Fehler ist, dass die Leute sich zuhören, um eine Antwort zu geben, anstatt einfach um zu verstehen. Und ich glaube, das ist ein Problem, in dem man dann steckt, weil man will ja unbedingt, die Person ist dir ja so wichtig und du willst da halt was machen, aber darum geht's da einfach null. Und nicht mal das Verstehen, weil du kannst es nicht so richtig nachvollziehen, aber so einfach das so zu nehmen, wie es ist, das gibt am allermeisten. Also ich kann davon noch sagen, das Krasseste, was halt war mit meiner Mama. Und ich glaube, den größten Liebesbeweis, den sie mir je gemacht hat, war einfach in der Situation anzunehmen, als ich ihr meinte, Mama, mir ist einfach egal, was gerade ist, so das, was wir vorher schon mal hatten. Und sie hat einfach gar nichts dazu gesagt. Sie saß einfach nur da. Also ich habe ihr das so ein bisschen länger und glaube ich, auch sehr schlimm gesagt, wo ich mir jetzt denke, damals konnte ich das gar nicht so fassen, aber wo ich mir jetzt denke, wenn mein Kind zu mir sagt, dass meinem Kind sein Leben egal ist und es nicht weiß, was überhaupt der Sinn soll und überhaupt.
Ja.
Und die hat es nicht gewertet. Das ist einfach so krass. Sie hat es einfach so stehen lassen und einfach so mitgenommen. Und das war wirklich für mich der größte Liebesbeweis. Und dass sie einfach an mich, also es ist auch ein Stück weit, ich glaube daran, dass es vorbeigeht. Weil wenn dir niemand jetzt einen Ratschlag gibt, damit du dich gerade bewegen musst, also mental bewegen musst, damit es wieder weitergeht, sondern einfach so in dich vertraut, dass du gerade diese Zeit hast, das auch einfach so sein, dass es einfach so sein kann, wie es ist.
Ja.
Das ist so, also ich glaube, das war mit einer der größten Stützen und Helfen und Support-Sachen, wie ich das jetzt so beschreiben kann. Aber es ist natürlich super schwer und es ist auch nicht schlimm, wenn man das Bedürfnis hat, erstmal was zu machen und es ist auch okay. Und jetzt im Nachhinein sehe ich auch nur, wie viel Liebe da immer dahinter gesteckt hat. Aber in dem Moment konnte ich das nicht mal so annehmen. Naja, und damit würde ich aber jetzt überleiten, wenn du gerade nichts noch dazu hast, zu meinem Punkt, zum Real Talk. Weil ich,
dein Real Talk. Ja, ich glaube, wir können dem Ende zukommen.
Ich glaube, das passt nämlich jetzt auch ganz gut. Nämlich, wenn man dann sich allen anvertraut hat, weil wir hatten es ja schon darüber, dass oft es verschwiegen wird oder zurückgehalten wird. Wenn man sich jetzt dann dem mal angenommen hat, mit anderen darüber zu reden, dass dann auch diese Kehrtseite reinkommt vielleicht. So nach dem Motto, naja, du weißt doch Bescheid, was ich habe. Ich habe eine Diagnose und ich darf auch so sein. So.
Dass man sich da drauf ausruht, oder was?
Genau, so in die Richtung. Also jetzt einfach mal, was denkst du dazu, wenn du gerade an mich oder deine Freundin oder auch andere Menschen aus deinem Umkreis denkst, die psychische Leiden haben, dunklere Seiten, Zeiten erlebt haben und ob du das Gefühl hattest, da ruhen sich auch manchmal Menschen darauf aus?
Also ich finde... Also meine Erfahrung ist, ich kann von beiden Seiten eben reden. Ich finde, du im Speziellen bist jetzt kein Mensch, der sich drauf ausruht, sondern vielmehr möchtest du dich davon abgrenzen. Also du gibst, glaube ich, viel dafür, dass du nicht nochmal in so eine Phase rutscht und sprichst ganz offen darüber, finde ich. Also zumindest kommunizierst du halt sehr klar, was du gerade brauchst und was nicht. Und das finde ich gut. Also man merkt es ja auch, du wolltest, hast vorhin die ganze Zeit nicht dem einen Namen geben wollen, dem Kind einen Namen geben wollen. Das ist ja auch eine Form von sich von etwas abgrenzen möchten. Also du ruhst dich da auf keinen Fall drauf aus, finde ich. Ich denke manchmal, wenn du irgendwie schlechter drauf bist oder eine Phase hast, wo es jetzt gerade einfach irgendwie schwierig ist, dich zu verstehen für mich, denke ich mir für mich, ich weiß ja, wie es dir gehen kann.
Mhm.
Also ich kenne dich in deinen dunkelsten Zeiten und urteile viel weniger schnell, als ich es vielleicht damals hätte gemacht über dich. Oder denk, hä, was hat die jetzt für ein Problem mit mir?
Genau, also, das wollte ich gerade sagen, das hat ja aber auch viel mit dir und deiner Reflexion, die du dadurch erfahren hast, zu tun, dass du einfach weißt, das ist ja mein Ding und nicht deins.
Genau.
Geht nicht um
genau.
dich.
Genau. Mhm. Also das zu dir, dann kenne ich aber auch wiederum Leute, die halt nicht so reflektiert mit sich umgehen. Und wo ich, also von denen ich halt denke, ja, die ruht sich jetzt auf ihrem Ding aus. Die hat ihren Status, den kennt jeder, der ist so weit bekannt, wie Person XY den bekannt gibt. Sie tut aber nicht aktiv etwas dagegen, sondern lässt es einfach so, weil sie sich in diesem Setting gut fühlt.
Genau.
Sie hat sich in diesem Setting erfunden, sie ist diese Person in diesem Setting und möchte diese Person aber auch bleiben.
So eine sekundäre Komfortzone, so die erkennt man gar nicht erstmal, weil das sieht ja nach ungemütlich und scheiße aus.
Das macht die Person, glaube ich, auch nicht mit Absicht oder nicht bewusst. Das sehe ich halt und das ist halt einfach auch nur meine Wahrnehmung.
Ja.
Wie es wirklich ist, habe ich nicht erfragt. Diesbezüglich finde ich das einfach irgendwie, also mich nervt das, mich macht das sauer, weil es halt einfach nicht meine Herangehensweise ist. Und weil ich halt auch denke, reflektier dich doch mal.
Ja, weißt weil du auch mein? Genug Leute siehst, wo es geht. Aber da ist halt die Frage mit dem, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, es war bei mir der Punkt nicht, ich will nicht, sondern ich kann nicht. Und ich glaube, das ist der schwierigste Punkt, wenn man das Gefühl hat, Leute ruhen sich auf ihrer Krankheit aus. Ja. Und wenn die dann sowas sagen wie, ja, ich kann nicht, ich bin, du weißt doch, ich habe diese Diagnose, ich kann das nicht und so.
Ja, ja, ja.
Es ist sehr schwierig und auch hier wieder der Punkt, so auf die Personen zu betrachten, so wie es bei dem genau ist, aber es liegt schon nahe, sich da auch mal das so rauszureden, weil es ist natürlich sehr viel weniger anstrengend, wenn ich behaupte, ich kann genau. nicht.
Genau, und das ist ein guter Punkt, finde ich,
was ist du halt sagst so schwierig. Mit dem Anstrengen. Wie beim Schmerzmanagement, das habe ich halt in der Ausbildung gelernt, wenn ich jemand frage, wie sind deine Schmerzen und schätze die ein auf dieser und jener Skala und er sagt mir die Skala und 10 und 10 ist, ich will lieber sterben, als diesen Schmerz zu ertragen, aber er sitzt halt da und sagt mir das, weil er sein Schmerzmittel will, so oft, also ein richtig blödes Beispiel. Mhm. Aber ich habe trotzdem gelernt, ich muss seine Wahrnehmung respektieren und die ist wahr, weil das ist seine Wahrheit.
Ja, ja, ja,
klar. Und ich glaube, das ist halt ein super schweres Thema, irgendwie das Gefühl zu haben, jemand rechtfertigt sich mit seinem Schmerz, seiner Krankheit, seinem Leiden. Und ich muss eigentlich, habe ich gelernt, ich muss das annehmen, seins stehen zu lassen, aber das irgendwo auch abzuwiegen, zu sagen so, boah, bist du sicher, dass du nicht kannst oder willst du einfach gerade nicht, weil es bequemer ist? Und ich glaube, da muss man halt aufpassen, wie man auf so Personen zugeht, dass man halt auf sie zugeht und sie nicht damit überrollt, sondern auf sie eingeht
halt
und
das halt Fragen als dran geht, ne? Nicht genau. Vorwurfsvoll, sondern Fragen.
Und auch nicht die Frage als Vermutung formuliert. Ich finde, das ist auch nochmal ein schwieriger Grad, weil wenn dir jemand eine Frage gibt, die er eigentlich eher auch als Aussage stellen könnte, dann ist auch schon vorbei.
Das ist dann wie eine Unterstellung.
Ja, das ist wie eigentlich, als hättest du dich noch fein rausgeredet, weil du das noch als so Frage stellst.
Und dann fühlt aber man, eigentlich ist es respektlos.
Genau, genau. Und eigentlich unterstellt dir einer so, ja, also, sorry, was stellst du dich so doof an? Also das hatte ich auch kurz das Thema so, auch auf Bezug nochmal, was wir vorhin nicht so richtig ausgeweitet haben, aber dieses PMS und so, wenn man die Pille nimmt und hormonelle Schwankungen und so, dass man da auch so depressiv ist, so meinte auch eine Freundin zu mir, ja, manche Leute schieben dann halt alles auf ihren Zyklus und ihre hormonelle, wie das da halt gerade steht. Das klingt, das ist so hart wertend, jemand schiebt das darauf, Weißt du, das ist so individuell, diese Wahrnehmung. Und bestimmt machen das manche Leute auch. Aber auch, da ist dann wieder zu hinterfragen, ja, warum machen die das? Es fällt denen wahrscheinlich sehr schwer, sich sonst anders noch auseinanderzusetzen. So.
Und vielleicht, aber da auch da wieder wirklich der Appell vielleicht, das wirklich anzunehmen. Ich habe mir das gerade auch nochmal rausgeschrieben oder halt nochmal angemarkert. Annehmen. Mir fällt annehmen in letzter Zeit viel leichter und ich weiß nicht wieso.
Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Habe ich dir auch schon gelobt.
Das hast du mir auch schon gesagt, genau. Und ich fand es eigentlich gerade ganz schön formuliert, wie du es gerade gesagt hast, das einfach so, weil das ist dem sein Empfinden und es ist so. Also gerade auch diese PMS-Momente. Ja. Also jede Frau ist da unterschiedlich und auch in Bezug auf sowas habe ich gemerkt, ich nehme es einfach an.
Genau.
Es wird schon so sein. Ich glaube der Person, sie wird mich nicht anlügen. Was bringt's dir?
Genau. Naja, also, vielleicht bringt's dir schon was, aber da muss sie auch selber darauf kommen. Du kannst dann vielleicht noch eine Frage stellen, aber es auch einfach mal stehen lassen.
Genau. Und ich, also das finde ich einfach auch wichtig, wenn jemand eben in der Depression steckt, einfach auch mal Sachen annehmen, wie du vorhin auch gesagt hast, einfach auch mal zuhören und einfach mal sich selber zurückstellen und dem vielleicht gar nicht mal einen Tipp geben, sondern einfach nur zuhören. Ja. Einfach nur der sein, der zuhört, der dich gerade so annimmt, wie es ist. Und
extrem.
Dem gerade, genau.
Also ich finde es auch generell, nicht nur in Bezug auf, wenn jemand so eine Phase hat oder so, sondern ich finde, das kann man generell jetzt vielleicht noch mitnehmen aus unserem Gespräch. Ich finde, wenn ich generell, 700, in general muss ich sagen.
Es ist, kann sein, dass du generell was sagen
willst. Also generell wollte ich jetzt noch dazu was Generelles sagen. Das ist generell.
Ach, so was Generelles, so für alle eigentlich.
Also ganz, ganz im Generellen gesehen und gesprochen ist es so.
Ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. Für alle meinst du jetzt so generell? Also, okay, sorry, jetzt sind wir fertig.
Also im Generellen. Nein, ganz allgemein. Nein, jetzt, also, grundsätzlich.
Ich kann gar nichts mehr in dem Bezug. Willkommen bei synonyme.de.
Für mehr Synonyme folgt mir auf Instagram. Auf meinem Synonyme-Account.
Jetzt hau raus.
Ja. Kommunikationsmäßig, jetzt noch einmal kurz ein Ausschweifer, genau das, was ich meinte, wenn jemand euch was erzählt oder wenn ihr mit jemand über was redet, es geht nicht darum, dass der Mensch von euch jetzt eine Lösung dafür will, sondern dass der Mensch, der will das einfach nur mit euch teilen. Es geht nicht um euch, es geht nicht darum, dass ihr was damit machen sollt und was antworten sollt, sondern es geht darum, den Menschen anzuschauen, sein Gefühl anzuschauen, das stehen zu lassen und falls euch zufällig was einfällt, was man machen kann, damit es dem besser geht, schlagt dem das doch vor. Also er dann wieder was Aktives, was gar nicht eine primäre Antwort auf das ist, was er sagt.
Ja.
Also weißt du, wie ich meine? So auch wenn jemand in solchen Problemsachen auf einen zukommt. Egal, ob es jetzt eine Depression oder sonst was ist.
Genau. Generell einfach.
Amen. Oh Mann, gut, ewig lang.
Ich glaube, wir haben es, glaube ich.
Ich finde auch, wir haben es jetzt, weil man wiederholt sich, aber es ist auch super spannend. Ich danke dir für auch deine Einblicke nochmal, auch wenn wir schon so oft darüber gesprochen haben, war es wie immer nochmal spannend, da auch deine Sicht zu haben. Und egal, wie lang das geht, ich finde, das Thema ist so wichtig, das darf ruhig lang sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann wollen wir jetzt mal hier zum Rest vom Fest kommen, oder hast du noch ein Resümee?
Ein kleines Resümee, ich würde es gerne abkürzen. Mhm. Gerade von meiner Freundin, die hat mir einen kleinen Text geschrieben und ich möchte mal ganz kurz den vorlesen, um das abzuschließen einfach.
Jo.
Mein Appell an alle Betroffenen, holt euch Hilfe, geht zum Hausarzt und redet mit ihm. Ihr müsst das nicht alleine durchstehen, nehmt Tabletten. Bei Kopfschmerzen wirft man sich ja auch Aspirin ein. Sprecht mit eurer Familie und euren Freunden offen über eure Krankheit und schämt euch nicht dafür. Es kann wirklich jeden treffen und es ist eine Krankheit, auch wenn man sie nicht sehen kann. Jede Krankheit braucht ihre Zeit, bis sie heilen kann und braucht auch eine Behandlung. Fand ich einen ganz schönen Abschluss oder ganz schön zu lesen.
Ich finde, das kann man jetzt einfach so stehen lassen und fortfahren im Text.
Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen.
Und im Generellen
das einfach so generell so stehen lassen.
Generell war es okay jetzt und generell würde ich jetzt sagen, einen klassischen lass es.
Hau mal raus, ich bin richtig gespannt. Hoffentlich was zum Lachen.
Wenn man nachspülen muss, trotz Spülmaschine. Was soll denn das? Was zum Lachen? Nein, Jacqueline, lass es einfach vorhin. Räume Spülmaschine aus. Grundsätzlich, wenn wir irgendwie so eine Salatsoßen-Dinge haben, da sind dann so komische Krustenreste drin. Dann muss ich das nochmal machen. Wo war der Sinn? You had one job, Spülmaschine. Mach's sauber.
Mach's dann auch einfach,
Spülmaschine. Im Generellen, die ganzen Sachen generell sauber. Und nicht
und
so.
Und weißt du, wo bei mir immer
dass ich mit dem General, dass ich mit dem General sauber noch nachmal, weißt du, was ich meine?
Ist bei dir, ist bei deiner Spülmaschine eher oben oder eher unten nachzuspülen?
Oben.
Ja, bei mir auch. Was soll das? Ja. Da sind gefühlt dann auch Sachen nachzuspülen, wo ich gar nicht weiß, was das mal war.
Das kotzt mich so an im General.
Lass es, Spülmaschine.
Also generell muss ich sagen, scheiße, wenn ich dann noch den General rausholen muss. So, Hashtag Werbung, so.
Alles klar, ja. Alles klar.
Gut.
Finde ich gut.
Spruch sein Woche, also ich ras hier jetzt durch, weil davor war...
Jetzt ras mal durch.
Ja, jetzt hier gebe ich mal richtig 200 km/h. So, Spruch von Woche. Also, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage?
Ja. Ja. Willst du den noch erklären?
Ja, weil erst fand ich den dumm. Ich fand den Spruch richtig dumm, weil ich so dachte, ja, ich überlege so viel und natürlich weiß ich alles, was ich denke und muss mir Gedanken machen, bevor ich, also so Kopf einschalten vorm Reden. Aber nein, stimmt gar nicht, weil voll oft denke ich und erst in dem Moment, wo ich gezwungen bin, was entweder zu formulieren oder weil ich es jemand erzähle oder die Situation einfach so im Affekt meine Gedanken dann in Worte umsetzt, merke ich, was ich wirklich gedacht habe. Also eigentlich finde ich den Spruch super geil. Und ich glaube, ich habe mich nur dagegen gewehrt, weil das mein größtes Problem ist, haben wir in der Vorbesprechung gemerkt. Gedanken auszuformulieren ist meine daily große Challenge im Generellen.
So. Sehr schön. Ich sag dazu jetzt nichts weiter. Du hast es super auf den Punkt gebracht.
Super, dann sag was doch deinen Song.
Genau, ich wollte gerade nach deinem fragen, aber mein Song ist von Frac Vintale Contentor. Also es ist ein Italiener. Okay. Und ich schreibe es euch in die Shownotes, okay, wie man den schreibt.
Gut.
Der macht richtig coole Musik und ich bin zufällig auf den gestoßen, weil meine Alexa, ihr habt sie vorhin gehört, die macht manchmal einfach ihr Ding. Hat auch da mal wieder ihr Ding gemacht und dann war ich erst voll genervt und dann dachte ich, ah, cooles Lied und bin jetzt Fan.
Krass, wie die wissen, was man mag.
Ja, auch ein bisschen gruselig, aber
die von Amazon, denk ich, Leute.
Denke ich nicht weiter nach.
Nee, lass mal, das ist wie mit Covid-19, einfach auch mal auf sich zukommen lassen.
Ja.
Und GWG, Gucke war Gott. Ja. So, mein Song der Woche, ich wollte mich wie immer nicht festlegen. Ich habe eine 70er-Playlist und ich würde jetzt einfach mal, wenn ich dann was poste dazu, mich an meinem derzeitigen Song dann orientieren und einfach noch drunter schreiben, 70er-Playlist, Pop. Richtig geil, Staying Alive, passt auch zur derzeitigen Situation zum Beispiel, ja, von den Bee Gees. Oder Dancing Queen von ABBA. Oder, ey, da sind so viele geile Sachen. Du lachst, aber vor allem zum Heimwerken, ja, top.
Ich will nur mal kurz sagen, ich hatte mal einen ganzen MP3-Player voller ABBA. Hatte, ja, ich mal eine Phase und da war ich Teenie.
Generell kann man sagen, ABBA geht immer.
Ja, ich finde das auch ein richtiger Antidepressiver.
Weißt, ja, genau, auch mal hier so mal aktive Tipps geben, was wir gesagt haben, was man nicht machen soll, aber hört doch einfach mal mehr ABBA gegen Depression.
Ja.
Weißt du, welchen Spruch ich auch immer richtig dumm finde? Wenn man was diskutiert und der andere sagt, aber, und dann sagt der andere, aber war eine Band.
Hä, den habe ich noch nie gehört.
Echt? Weißt du, wenn man so im diskutiert und der andere will immer einschneiden mit aber
und dann so sagt öfter derjenige, sagst, der spricht, aber war eine Band.
Ja.
Ach krass.
Ja, generell.
Muss ich mal wirken lassen. Mhm. Einfach mal wirken lassen, wie gut ich den finde. Okay.
So.
Ansonsten gibt's noch was zu sagen? Möchtest du den Tischnachbarn noch was mitgeben?
Hände waschen und Hände eincremen, Leute. Meine Hände sind so trocken.
Oh ja.
Damit könnte man echt einen Tisch vorbehandeln vor der Lasur. Mit meinen Händen einfach mal drüber gehen. Einfach mal mit meinen Händen drüber gehen und dann das Ding richtig lasieren. Nicht so
einfach
wie
Jenny auch mal einladen zum Tische streicheln.
Einfach zur Vorbehandlung. Ich bin jetzt handwerklich richtig auf der Höhe meines Lebens. Das sind die besten Zeiten gerade. Besser wird's nicht.
Aber stellt den Tisch dann bitte vors Haus wegen Kontaktverbot.
Ja, stimmt. Und dann will ich aber dazu Stayin' Alive hören. So, ja, das möchte ich noch, cool, mitgeben. Also es ist wirklich krass, wie trocken meine Hände sind.
Meine leider auch.
Ja.
Furchtbar. Okay, ansonsten support your locals.
Stimmt.
Tut, was ihr könnt, tut, was ihr möchtet und bleibt gesund, würde ich sagen.
Und munter. Spaß gesund an der munter. Freude und schämt euch nie für irgendwas. Jedes Gefühl hat immer seine Daseinsberechtigung, das möchte ich auch noch sagen. Und fragt euch nur, warum, im Generellen.
Gut. Im Generellen.
Generell.
Alles klar.
Gut, super. Also. Vielen Dank, Jacqueline, es hat mich gefreut.
Mich hat es auch gefreut.
Okay.
Ich danke dir für das Ganze hier.
Danke euch auch, Tischnachbarn. Macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.